seit der letzten Predigt, ich glaube, ich war Mai oder so, da. April war ja letztes Mal da. Mal schauen, wie du das weißt. Kraft. und passiert immer wieder in ein paar Monaten einiges, gell? Aber wir haben immer diese Fixpunkte, nämlich den Herrn Jesus selber. Deswegen hat mir heute sehr gut gefallen, so sinngemäß, wenn wir an ihm dranbleiben, festbleiben. Vielleicht auch zum Sepp, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es ihm geht, aber ich habe es doch immer wieder erlebt auch, wenn man dann schwer krank ist oder sogar wenn es zum Tode hingeht, können auch Phasen der Entmutigung kommen. Und das ist aber ganz was Normales. Das möchte ich einfach nur sagen. Natürlich sagen wir, du hast eh den Herrn und du hast eh die Ewigkeit, aber ich habe schon einige begleitet oder kurz vor einem Tod dann gesehen und weiß noch, wie der Herr wird durch ein Wunder mich hingeschickt hat zu einem Freund nach Wales, der dann im Krebs gehabt hat. Und das war wirklich eine wundersame Führung. Und ich bin dann hingekommen und das war übrigens der letzte Tag, wo ich hätte mit ihm reden können, ohne dass ich es gewusst habe. Weil er hat dann die Metastasen ins hingekriegt und ich bin dann nicht mehr dazugekommen zu ihm. Und also es war wirklich von Gott geführt, wie es muss ich immer wieder dran denken. Und dann sagt er zu mir, war so entmutig, er hat gesagt, er weiß gar nicht, ob das Ganze mit dem Glauben überhaupt stimmt. Und dann habe ich gewusst, warum ich jetzt bei ihm bin. Weil Gott einfach die Entmutigung durch mich ein bisschen aufbrechen wollte. Aber das ist was, ich möchte jetzt einfach sagen, das sind Vorgänge der Entmutigung, wenn man aus dem Bett nicht mehr rauskommt, wenn alles grau in grau ist, dann kann es sein, dass man schnell in eine Depression hineinfällt, auch wenn man gläubig ist. Das meine ich damit und da kann man eigentlich nur sehr viel beten. Den jetzt dann an, der, wo ich jetzt wohne, also ab und zu, der ist depressionskrank und der war jetzt wieder mal in der Psychiatrie und es ist ganz viel gebetet worden für ihn. Und wenn man jetzt anschaut, kann man das kaum glauben, dass er seinem so gut geht. Wer weiß, wie lange es bleiben wird. Aber ich sage nur, das sind Dinge, wo oft Gott, nur Gott den Schalter auf die andere Seite geben kann. Ich habe selbst erlebt, wie ich mal im Krankenhaus war, als ich sehr, sehr mutig war. Über Gebühr mutig, sage ich einmal. Und dann so zwischen 11 und 12 ist, wie wenn der Herr selbst zu mir gekommen wäre. Auf einmal war so eine Kraft da und obwohl wirklich krank, war das eine der schönsten Zeiten in meinem ganzen Leben, die Tage danach. Überall waren nur mehr Menschen, mit denen ich habe reden können über den Glauben. Selber habe ich das Gefühl gehabt, ich gehe gar nicht mehr, ich schwebe schon durchs Krankenhaus, wo einfach Gott so nahe war. Aber es kann immer Phasen geben, wo man das so nicht erlebt oder auch Gläubige, die schwer sterben, habe ich auch erlebt und gesehen, wo man einfach sieht, okay, jetzt sind Vorgänge da dabei und da geht es eigentlich nur mehr um Gebet und dass man die Vergebung zuspricht. Ich glaube, jeder, wenn man mal am Krankenbett oder am Todesbett liegen, wird jeder, wenn er wirklich dem Herrn nachfolgen wollte, mit einem konfrontiert sein, nämlich mit seinen Versäumnissen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das ganz gewaltig hocken wird. Und was brauche ich dann? Dann brauche ich das Evangelium, Geschwister. Ob wir also jetzt junge Gläubige sind, noch das ganze Leben vor uns haben, ob wir im Mittelalter sind, ob wir alt sind, oder Gott, wo es zum Stern wird. Wir brauchen immer die eine Botschaft von Jesus, dass wir durch sein Blut gerettet sind. Also ob wir jetzt vorausschauen oder zurückblicken auf unser Leben, die Botschaft ist nicht mehr dieselbe. Und das möchte ich soweit zu dem sagen, dass nur Gott dann in so eine Finsternis hineinwirken kann. Das habe ich eben schon öfters erlebt und begleitet, aber auch gesehen, dass Gott wirkt und in Tiefen des Herzens hineingreifen kann, wo wir das gar nicht können. Heute möchte ich mit euch reden über ein Thema, das mich sehr bewegt und das ich, da lasse ich euch auch nicht in Ruhe damit. Das heißt, die Liebe ist das Wichtigste. Wichtigste im Umgang mit Geschwistern und allen Menschen. Das ist halt das Thema. Die Liebe ist das Wichtigste im Umgang mit Geschwistern und allen Menschen. Und ich bin ja immer angefragt wegen Buchrezensionen für Gemeinde und Mission. Und ich habe gesagt, du, ich lese jetzt lauter Bücher, da kann ich keine Rezension drüber schreiben, weil das ist sehr kritisch und da kann ich euch jetzt nicht helfen. Das müsst ihr aber genau noch finden, weil ich lese recht viel und dann schreibe ich eben Buchkritiken. Und jetzt habe ich aber Bücher gelesen von Menschen, die vom Glauben weggekommen sind, beziehungsweise schon dabei sind, immer noch, aber, wie soll ich sagen, ihre Kritik angebracht haben oder eben überhaupt weggekommen sind. Und warum tue ich das? Weil es mich einfach selber interessiert hat, warum kommen Menschen aus der Gemeinde weg? Oft nicht vom Glauben, aber von der Gemeinde. Was ist es eigentlich, warum sie dann so aus, mag nicht mehr. Und der Hauptkritikpunkt aller Weggekommenen war, dass oft in den Gemeinden hinter der frommen Fassade, dass da genauso zugeht wie in der Welt. Nur das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gleich vorweg, das sehen wir in der Bibel. Also wenn in der Bibel drinstehen würde, dass die Gemeinde heile Welt ist, hätten wir ein Problem, oder? Weil sie ist nicht heile Welt, das würde sich nicht decken. Und wir sehen das in der Bibel ganz direkt angesprochen, die Fehler der Menschen, die Fehler der Gläubigen, aber auch die Fehler in den Gemeinden, ganz direkt. Aber wenn man jetzt so mitten im Getriebe drinnen ist, und vielleicht ist es euch auch mal schon so gegangen, dass dann so enttäuscht wird, dass ihr direkt darüber nachgedacht habt, so, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt gehe ich nicht mehr in die Gemeinde. Wir kennen ja genug, die weg sind. Auch nur, das ist ja kein Tabuthema, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer ein großer Verlust, nämlich für beide Seiten. Für die Gemeinde, aber auch für den Menschen und vor allem für den Menschen, der die Gemeinde verlässt. Du brauchst es nur ein paar Jahre später treffen. Wenn sie auch am Herd angeblieben sind, es ist nicht mehr dasselbe. Man braucht die Gemeinde. Also wie oft bin ich am Zahnfleisch hineingekrochen in die Gemeinde und auf Flügeln wieder herausgeflogen. Gott hat einen Gedanken, ein Lied verwendet, eine Predigt gebraucht, um uns wieder zu ermutigen. Es geht nicht ohne Gemeinde. Das ist das, was Gott gegeben hat. So, aber wir hören jetzt, was diese Kritiker sagen. Also hinter der frommen Fassade läuft vieles so ab wie in der Welt. Streit, Lieblosigkeit, Machtausübung oder gar Machtmissbrauch. Menschen, die scheitern oder gescheitert sind, werden noch einmal mit frommen Worten fertig gemacht. Sagen wir, jetzt ist irgendwer von euch, der ist geschieden, der lässt sich scheiden. Der Markus lässt sich scheiden von seiner Frau, weil es so viel streiten, dass es nicht mehr zum Auswählen ist, sondern
nur Beispiel.
So, jetzt kommt er am Sonntag in die Gemeinde. Wie geht es ihm dann? Wie gehen wir mit seinem Scheitern um? Das heißt nicht, dass wir die Sünde befürworten, aber wie gehen wir mit dem Scheitern um, wenn Gläubige, die den Herrn lieb haben, in ihrem Leben scheitern? Das heißt, in der Ehe, bei uns sind es die Kinder, wo kein einziges von fünf dem Herrn nachfolgt. Wir wissen nicht warum. Andere wissen es sehr genau, warum unsere Kinder nicht offen sind. Ich weiß nicht so genau. So, wie geht es uns, wenn wir am Boden, wenn wir gescheitert sind oder vorübergehend dann einfach Dinge nicht vorweisen können? Wie geht dann die Gemeinde mit uns um? Das möchte ich dann sagen. Steigt sie drauf mit frommen Worten? Oder fühlt sich der Gescheiterte aufgefangen? Da kann ich sagen, wie oft es ist, dass Leute, die eh schon am Boden liegen, es mit mir dann immer noch draufstehen. Sage ich es einmal so hart. Ich hoffe, ihr seid nicht schockiert, wenn ihr so direkt das anspricht. Und das ist so verheerend, weil wenn Menschen in ihrer Lebenskrise nicht die Liebe erfahren von uns, sondern das Gesetz, sage ich einmal, dann scheitern die wahrscheinlich. Dann sagen die, okay, wenn das so ist, und das sollte das Gegenteil sein. Gott nimmt uns ja auch in unserem Scheitern, oder? Wie oft scheitern wir? Oder denn wir alle verfehlen uns oft, sagt er im Jakobusbrief. Und was können wir dann tun? zum Herrn wieder hinkommen, oder? So wie wir sagen. Und dann haben wir die Verheißung in 1. Johannes, dass er treu ist und gerecht. Dann sind auch Lehrpunkte, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, die so verbissen verteidigt werden, dass oft die elementarsten Regeln der Menschlichkeit und Liebe missachtet sind dabei. Habe ich sicher schon erzählt, wo war so eine Gemeinde, war ein Streit über Homöopathie, ja oder nein. Und was nicht, wie ihr jetzt darüber denkt, ich sage euch meine Meinung nicht zum Streiten, ja vielleicht. Aber das ist so weit gegangen, dass dann der eine Christ den anderen bei der Tiernehmer hinterlassen hat. Unglaublich, oder? Und lass den geliebten Bruder, für den Jesus gestorben ist, bei der Tiere nicht mehr herein, weil sie verschiedener Meinung waren. Und da muss man sich natürlich im Kopf greifen, oder? Und in vielen Streitereien in den Freikirchen muss man sich auch im Kopf greifen und sich fragen, ja, ist denn das das wert? Ist denn praktisch Verteidigung, wie heißt das, das Ziel verteidigt, das Ziel die Mittel, die da zum Teil angewendet werden, wo wir glauben, der ganze Glaube bricht zusammen, weil jetzt jemand irgendwas nicht teilt, was gar nicht so vorrangig ist. Also ich kenne einen Bruder, der glaubt nicht an die Zukunft Israels. Zum Beispiel, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, aus der Bibel heraus. Aber er ist ein ganz, ganz lieber Bruder. Und da muss ich zur Kenntnis nehmen, dass viele in der reformierten evangelischen Kirchen, dass für die das komisch ist, dass man an der Zukunft Israels glaubt. Was für uns normal ist, oder? Dann Entrückung und diese ganzen Themen, heißt Sicherheit, heißt Gewissheit, ganze Gemeinden spalten sich an solchen Themen und da wird erbittert oft gekämpft und letztendlich das Entscheidende übersehen, nämlich die Liebe. Ich möchte jetzt ein paar Punkte sagen über die Liebe, dann möchte ich es kurz definieren, dann möchte ich ein paar Stellen bringen zur Liebe und dann schauen wir, wie weit wir kommen. 1. Korinther 15, den haben wir zwar schon gemacht, aber das möchte ich gerne noch einmal wiederholen. Schauen wir, wie weit wir kommen. Nur nicht an Stress, ich komme nicht mehr. Aber jetzt schauen wir mal. Es gibt verschiedene Wörter im Griechischen, das kennen wir. Wir haben nur ein Wort für Liebe. Wenn zum Beispiel welche von Liebe machen reden, dann ist oft Sex gemeint. Dann sehen wir die Liebe der Mutter Theresia, wieder dasselbe Wort, also wo sie mir aufopfert. Ist so sprichwörtlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau die Mutter Therese unterwegs war in ihrem Leben. Ja. Wir haben ein Wort, das griechische Phire, und zwar die Philia, dann die Philadelphia, Eros und Agape. Philia ist das allgemeine Wort für Liebe, das außerhalb vom neutestamentlich-griechischen sehr oft verwendet wird. Philadelphia ist so die Bruderliebe, die Verwandtschaftsliebe. Eros ist die erotische Liebe und die Agape könnte man auf den Punkt bringen, ist im Neuen Testament die Liebe Gottes zu den Menschen und umgekehrt, also die selbstlose Liebe, die Gott uns gegenüber hat, der Herr Jesus gezeigt hat. Das ist zwar auch vereinfachend, aber man sieht die verschiedenen Aspekte, die es auch in unserem Leben gibt. Das heißt, Liebe allgemein, Sympathie, Zuneigung, die Freundschaftsliebe, die Verwandtschaftsliebe, also Freundschaft ist auch ganz was Wichtiges. Ich hoffe, ihr habt jeder Freunde. Außerhalb der Ehe am besten, also mein bester Freund ist meine Frau, wenn es brav ist. Nein, sie ist immer mein bester Freund. Und dann bin ich aber auch sehr dankbar, dass ich auch außerhalb der Ehe gute Männerfreundschaften habe, ist ganz viel wert. Und auch ist eine gewisse Freundschaftsliebe zu Jesus. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Das heißt, im praktischen Alltag ist Jesus unser Freund. Und da passt auch dieses Wort dann gut dazu. Nicht jetzt Freund von Verharmlosen, sondern dass er uns einfach begleitet, dass er jeden Tag mit uns ist. Dann die erotische Liebe, ab in die Ehe damit. Und die selbstlose Liebe, das ist das, was wir spüren dann, wenn Gott uns gebraucht für andere oder wenn andere uns dienen. Und das war ja natürlich ganz besonders am Kreuz sichtbar sehen. Diese Aspekte. Definition: Die Liebe ist die Entscheidung, den anderen so zu behandeln, wie ich selbst gerne behandelt werden würde. Das heißt jetzt nicht, dass das die Definition schlechthin ist, aber das ist mir gekommen. Die Liebe ist die Entscheidung, den anderen so zu behandeln, wie ich selbst gern behandelt werden würde. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir sagen, die Liebe ist das Gefühl und das treibt mich dann, dass ich das Richtige mache. Wie oft treibt euch das Gefühl dann zu Taten, die gut sind? Oder was ist, wenn das Gefühl nicht da ist? Dann darf ich das auch auslassen, oder? Wisst jetzt, wo ich hin will. Das Gefühl ist nicht da, wurscht, zack, fahren wir rein. Liebe ist nicht Gefühl in erster Linie, sondern Liebe ist Entscheidung, den anderen so zu behandeln, wie ich selbst gerne behandelt werden würde. Wir können nicht sagen, dass wir da fehlerlos sind. Daniel, bist du fehlerlos in dem?
Sicher.
Ich glaube das nicht. Also, das ist das Ideal sozusagen, dass wir den anderen so behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden würden. Und das ist auch nicht immer softy. Das ist auch ganz wichtig. Liebe ist auch nicht softy streicheln, immer die ganze Zeit. Sondern Liebe kann auch bedeuten, dass wir Grenzen setzen. Wenn wir das Kind lieben, müssen wir Grenzen setzen. Das heißt, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Das ist natürlich umstritten, körperliche Züchtigung, keine Körperliche. Das will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber jemand, der seinem Kind keine Grenzen setzt, das muss ein Wahnsinniger sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Kinder leiden oft am meisten, wenn man es behandelt, wie Erwachsene. Habe ich gelesen vor kurzem, der Dreijährige, also in der Trotzphase, schreibt die Mutter, der führt sie auf wie ein Wahnsinniger ihr gegenüber. Und dann hat die Beraterin geschrieben, sie soll mit dem dreijährigen Sohn darüber diskutieren, warum er das macht. Das, dann nimmt man einem Kind die Kindheit weg, wenn man es behandelt wie einen Partner. Sondern der Kerl kriegt vielleicht einmal ein paar im Hintern rein und nächstes Mal wieder. Oder man verbietet ihm, nimmt ihm was weg, wie auch immer. Menschen funktionieren so. Sogar am Arbeitsmarkt ist es oft so, dass du Grenzen setzen musst. Also Liebe kann auch sein, Grenzen setzen. Es ist nicht immer nur streicheln. Gott setzt uns Grenzen. Gott züchtigt uns. Und das schmeckt uns gar nicht. Hebräer 12 sehen wir das ganz genau. Das ist für die Zeit momentan, gefällt es uns gar nicht, oder? Auch mir gefällt manches nicht, was in meinem Leben jetzt von Gott zugelassen ist. Und das oft schon viele Jahre. Aber ich denke, wo wäre ich ohne diese Züchtigungen? Wenn alles gelungen wäre im Leben, wenn alles aufgegangen wäre, wenn ich in Geld schwimmen würde, wo wäre ich dann? Und dann sieht man Menschen, wo alles das aufgegangen ist, das sind oft hartherzig, komischerweise die Reichen gieriger wie die Armen, sag sie zu dir. Unglaublich. Und einer sagt, er schenkt seine Kinder ganze Autos und zigtausende. Und er sagt, wenn er es einmal erwischt, dass sie am gebührenpflichtigen Parkplatz stehen, dann nimmt er das Auto wieder weg. Und zahlt es zwischen 10 und 50 Cent ein, wo jeder Normale ohne Problem einzahlt. Also, und seine Kinder dürfen es nicht, weil einfach schade ist um das Geld. Aber dafür um 6.000 er BMW geschenkt. Sehen wir die Relationen. Wo ich mir dann denke, wohin führt das, wenn alles im Leben gelingt oder wenn alles aufgeht? Sind es dann, kann man sich dann, vielleicht hat Gott das so in meinem Leben zugelassen, weil es ins Ausharren führt, in die Barmherzigkeit führt, in die Sanftmut führt. Und jeder, der Kinder hat, weiß, dass die ganz schön witzeln können und störrisch sein können. Und jetzt sind wir ja schon in dem Alter, wo die Kinder zu uns sagen, pa, ihr habt's, hättet das dann, was ihr gesagt hättet, zum Beispiel. Nein, das ist Lapsal auf unseren Seelen, das sage ich. Und trotzdem, wenn sie in der Phase sind, sind sie dann extrem widerspenstig. Und wir sind es auch Gott gegenüber. Das ist nämlich lustig. Du kannst an deinen Kindern sehen, wie du bist. Widerspenstig, oft den Gehorsam verweigernd, oft denselben Fehler machend. Und da lerne ich eigentlich am meisten aus meiner Beziehung zu den Kindern, nämlich, ja, du bist ja genauso. Du bist ja Gott gegenüber zum Teil genauso. Und so muss uns Gott auch züchtigen oder erziehen. Das Wort ist dasselbe im Griechischen, das ist ganz wichtig. Ich nehme sogar lieber das Wort erziehen her, weil züchtigen ist immer nur so das negative Grenzen setzen. Und erziehen ist ein Gesamtprojekt, kann man sagen. Ein Gesamtprojekt. Aber da tut auch manches dann weh. Also Liebe ist jetzt nicht immer softy. Wir sehen es sogar in der Liebe Gottes zu uns. Es ist die Entscheidung, den anderen so zu behandeln, wie ich selbst gerne behandelt werden würde. Und wenn wir nur das jetzt mitnehmen in unseren Alltag, dass wir uns vielleicht, wenn wir zornig sind, eine Minute zurückziehen in unser Zimmer und überlegen, wie würde ich jetzt gern behandelt werden? Anstelle von meinem Partner. Und das ist dann schon die Antwort. Sehr oft ist der Rat, den wir anderen geben, das, was wir uns selbst am meisten sagen sollten. Es kommt wer, ich bin so deprimiert und niedergeschlagen. Und dann sagen wir ihm, was? Das stimmt, ist super. Und wenn es jetzt dir so geht, dann denk du an das zurück, was du dem anderen gesagt hast. So ist der beste Rat. Und so ist auch bei der Liebe, dass wir uns an das zurückdenken, wie möchte ich eigentlich gerne behandelt werden vom anderen. Wo, wer weiß das? Wo steht das? Die goldene Regel. Matthäus in der Bergpredigt, da steht das. Also nicht nur nicht so behandeln, wie wir nicht behandelt werden wollen, sondern so behandeln, aktiv, wie wir gern behandeln. Das ist mehr. Das ist logisch, oder? Das eine ist, man vermeidet Böses, das andere ist, man tut Gutes. Und so kommen wir jetzt in 1. Timotheus 1, 5. Ich lese immer die Stellen vor, ihr braucht es nicht aufschlagen unbedingt. Da möchte ich aber gern weiter ausholen. Ich habe dich ja von Vers 3 weg, 1. Timotheus 1, 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung und Glauben. Das einzige des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Weil wir sehen da den Gegensatz, diese fremden Lehren, und die führen die Gemeinde hinein, also Legenden, endlose Geschlechtsregister, Streitfragen. Und jetzt könnte man sagen, okay, das war damals, das waren diese jüdischen Fanatiker und die wollten streiten und die Stammbäume und alles Mögliche. So, jetzt können wir uns aber fragen, warum ist dann bei uns auch so oft Streit? Oder so oft über alles Mögliche? Jetzt habe ich mir gesagt vor kurzem, schau, also jeder, der in der Freikirche sitzt, hat zumindest jetzt in der Theorie ungefähr 95% denselben Glauben. Also ich bin jetzt aus einer anderen Freikirche, aber ich würde mal sagen, mindestens 95% haben wir denselben Glauben, oder? Jetzt komme ich dann in meine Gemeinde und da ist sogar noch mehr, weil das Ganze, wie die Versammlung abläuft und so, da sind wir auch noch einig. Jetzt sind wir 98% oder so. Und trotzdem, diese letzten 2-5% reichen aus, um die anderen 95-98% zurückzusetzen. Oder wenn wir Schwierigkeiten haben mit den Ältesten zum Beispiel, mit dem Leiter oder mit irgendjemandem aus der Gemeinde, dann müssen wir es immer vor Augen halten, das ist mein geliebter Bruder, meine geliebte Schwester, Und wir haben eigentlich im Großen und Ganzen komplett Sinnesähnlichkeit. Bis eben auf einen bestimmten Punkt vielleicht. Das kann sein, dass ein persönliches Verhalten mich verletzt hat. Das kann irgendeine Lehre sein. Egal was. Und nur von daher, nur von dem her, wird uns klar sein, dass Streit immer etwas ist, was böse ist. Oder jemanden bekämpfen, oder jemanden keine Chance geben. Viel kommt ja aus dem heraus, aus der Entzweiung in den Gemeinden, weil man dem anderen keine Chance gibt. Wenn man von vornherein sagt, du glaubst das so, aus, redet man immer weiter. Aber wie sich Gott das aus seiner Vogelperspektive, er sieht, dass da seine geliebten Kinder, die zu 95-98% übereinstimmen in ihren Glaubensüberzeugungen, immer wieder, wenn Kleinigkeiten eigentlich in den Streit hineinkommen. Oder wenn persönliche Vorbehalte. Ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, die Gemeinde verlasse ich jetzt mag ich nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen, ganz ehrlich jetzt. Und das war eines der wichtigsten Phasen in meinem Leben, wo ich gesehen habe, wo Gott so das nicht so sieht. Und von da weg habe ich völlig umgedacht in dieser ganzen Frage. Ich habe eh gedacht, dass ich das eigentlich liebe, aber die Lektion war noch ausstehend sozusagen, einmal in einer Gemeinde längere Zeit zu sein, wo Dinge schieflaufen aus eigener Sicht. Oder wo man sagt, boah, die Gemeinde würde ich mir jetzt nicht aussuchen unbedingt, nicht, wenn ich jetzt noch die Wahl hätte. Und dann sehen wir auf einmal, wie Gott das Ganze sieht. Nämlich nicht gleich davonrennen, wenn einmal was nicht so ist. Auch nicht davonrennen, wenn Schwerwiegendes falsch läuft in der Gemeinde. Das finde ich ganz wichtig. Sondern die Liebe führt uns dazu, dass wir wirklich in Ausnahmefällen, in absoluten Ausnahmefällen die Gemeinde verlassen. Und das muss ich schon sagen, das hat mir geholfen, das von Gottes Sicht besser zu begreifen, weil Gott ist nicht der, der uns ermutigt im Davonrennen immer. Der uns ermutigt in der Kritik gegen die Leiter die ganze Zeit. Gott ermutigt uns in Unterordnung, Gott ermutigt uns, Dinge auszuhalten und zu ertragen in Liebe. Anders kann ja Gemeinde überhaupt nicht funktionieren. Aber wenn du jetzt denkst, jetzt bin ich relativ lang im Glauben, und habe das trotzdem von der Pike auf durch eine Phase, wo man es in der Gemeinde nicht mehr gefallen hat, lernen müssen. Vieles lernen müssen an der existenziellen, am Leben, was ich schon längst geglaubt habe, dass ich es kapiert habe. Und geht es euch nicht auch manchmal so, wo man einfach weiß, vieles weiß man und dann kommt man in eine Situation, wo man es wirklich erst wirklich begreift, was das bedeutet. Also, auch das ist Liebe, die Liebe Gottes zu uns, dass er uns da durchführt, aber wir sehen, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und wenn die Weisung immer an das Ziel kommen würde, dann hätten wir natürlich keine Probleme mehr. Aber wir haben Probleme. In der Gemeinde, in der Ehe, im Miteinander. Weil eben wir in der Liebe noch nicht so den Universitätsabschluss haben, sage ich jetzt einmal. Das ist ein lebenslanges Lernen. Aber es geht und es funktioniert. Gott kann Liebe schenken, wo wir nicht mehr weiter wissen. Also alles, was du in deinem Leben gelesen hast, und ich glaube, ich habe sicher 50 oder 60 Meter Bücher, das haben wir mal ausgeräumt, wenn wir ins Haus haben müssen, was ich da alles weggeschmissen habe, aus 35 Jahren und länger Glauben. Und wohin führt mich das Ganze, die ganzen tausenden, zehntausenden Seiten, was ich schon gelesen habe in meinem Leben, und hauptsächlich geistliche Sachen? Das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Und was hat unser ganzes Christsein für einen Sinn, wenn die Liebe nicht sichtbar wird? Gar keinen, meiner Meinung nach. Dann sind wir am Ziel vorbeigegangen. dann haben wir was grundlegend versäumt. Oder wenn wir es sind, die was den Streit in der Gemeinde sogar noch pushen, wenn wir es sind, die sich nicht unterordnen können unter die Ältesten zum Beispiel. Das sind lauter Dinge, die wirklich wichtig sind. Das sind nicht so großartig, wie dass ich Bibelverse auswendig herzahlen kann. Oder dies. Das sind Dinge, die zeigen sich im Alltag. Liebe aus einem Herzen, das heißt die Motivation, aus gutem Gewissen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass unser Leben im Großen und Ganzen in Ordnung ist mit dem Herrn. Und ungeheuchelter Glaube. Alles das brauchen wir. Eine reine Motivation, dass wir wirklich den anderen meinen. Ein gutes Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man Menschen kennenlernt, wo es einfach wo so viel Liebe rüberkommt. Und du merkst, das ist einfach so. Das ist ungeheuchelt. Wir merken es aber, wenn es geheuchelt ist, oder? Sag mal, so schön, dass du da bist. Und dann sagen wir, also, das sind Dinge, eine lebenslange Herausforderung für unser Leben. Und da möchte ich euch ganz intensiv ermutigen, dass wir da wachsen. Nur durch den Heiligen Geist können wir Liebe überhaupt leben, können wir vorwärts kommen. Die Menschen, alle Menschen sind geborene Egoisten. Und wenn sie sich noch so aufopfern für die eigenen Kinder, wer opfert sich nicht auf für die eigene Brut, oder? Ganz hart jetzt einmal. Sehr logisch. Das ist dann ja sogar die Tiere, dass sie sich aufopfern für das eigene. Und das ist auch toll so. Das soll genauso sein. Aber wenn wir nur an das Unsere denken, dann haben wir Liebe nicht verstanden. Liebe bedeutet, über das eigene natürliche Familie hinaus Menschen zu lieben, so wie sie sind. Menschen anzunehmen und Menschen so zu behandeln, wie wir das gerne möchten. Das beginnt in der Familie. Das beginnt in der Ehe. Und da haben wir natürlich dann in der Gemeinde ein unendliches Anwendungsfeld, oder? Würde ich mal sagen, je größer die Gemeinde ist, desto mehr. Und ich muss sagen, die Gemeinde ist meine beste Ausbildungsfeld für den Job, den ich habe, für das Menschengeschäft, wo ich da jetzt drinnen bin. Und eins ist wirklich erstaunlich, du brauchst nur ein paar Menschen zusammentun und was, dann gehen die Spannungen los, oder? Und wo alle dieselben Interessen haben, es geht schon los. Und dann ist da so und dann so und auf Dauer dann hält es keiner miteinander aus, im Großen und Ganzen. Und das Schöne ist, dass wir da Jesus haben, als unser großes Vorbild, der uns wirklich helfen kann in Beziehungen, bei Chefs, bei Arbeitskollegen, wo man nicht mehr weiter weiß. Wo man in der Welt dann irgendwann sagt, so, ich renne jetzt davon, wo immer. Und da können wir das vor Gottes Thron bringen, für unsere Feinde beten zum Beispiel. Probier es einmal. Wirklich zu beten für einen Arbeitskollegen, der da das Leben zur Hölle macht. Oder für einen Chef, der wirklich gemein ist. Das sind Dinge, wo wir dann Möglichkeiten haben, die außerordentlich sind. Galater 5, 6, denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Also nichts ist von Bedeutung. Mann, Frau, Jude, Nicht-Jude, egal was. Nur der durch die Liebe wirksame Glaube hat Bedeutung. Das ist das, was vor Gott wirklich zählt. Und wir sind wieder die Israel-Fans schauen auf die Beschneidung, die Israel-Nicht-Fans schauen auf das Unbeschnittensein, sage ich es einmal so. Das zählt nicht für Gott. Ob Jude oder Heide, ob Mann oder Frau, der durch Liebe wirksame Glaube, das zählt für Gott. Dann sehen wir Matthäus 22, 37. Er aber sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wie oft habt ihr es schon gelesen, wie oft habt ihr es schon gehört? Sehr oft, oder? Aber das muss man sich mal, das muss man mal realisieren. Und schaut mal, ein Gesetzprophet, das ganze Alte Testament, wie dick das ist. Genau, habe ich gerade die letzte Seite. Also das ist das ganze. Und ich muss sagen, ich lese immer wieder total gern. Das hilft mir, das Alte Testament sehr. Die Psalmen, die verschiedenen Lebensgeschichten, die man, je länger man dann gläubig ist, umso mehr denkt man dann zurück an das, wo man eigentlich so genau dasselbe erlebt. Und so heißt es ja in Römer 15, dass wir durch den Trost und die Ermutigung der Schriften die Hoffnung haben. Also Gesetz und Propheten ist unheimlich wichtig, glaube ich. Wir haben immer das so gehalten und lese immer heute noch auch die ganze Bibel durch. Und bei dem bleibe ich auch. Aber wohin führt das wieder? Es führt uns dazu, dass wir Gott lieben mit allem, was wir sind und haben, und dass wir den Nächsten lieben, wie uns selber. Die Selbstliebe ist eh kein Problem, oder? Oder manche sagen auch, ja, wenn ich mich nicht liebe, kann ich ja den anderen nicht lieben. Kennst du das? Liebe dich selbst, also wo das eigentlich umgedreht wird, die Intention. Ich kann dir nur sagen, mit der Selbstliebe haben wir eh wenig Probleme, oder? In gewisser Weise. Das geht eh wie von selber. Was wir lernen können, ist der Selbstwert. Das ist wieder ganz was anderes. Aber jeder normale Mensch nährt sich, wäscht sich, pflegt sich, schaut auf sich, oder? Sonst bist du nicht normal. Die haben diese Ritzen oder diese, die Haare irgendwie abschneiden oder sonst was. Das ist nicht normal. Wir tun von normal uns selber Gutes. So wie Paulus das ja auch sagt, dass man das eigene Fleisch nährt und pflegt und hegt, und so sehen wir ihn dann die eigene Frau. Also das Problem ist nicht unbedingt die Selbstliebe. Die haben wir von Haus aus. Aber wir haben nicht den Selbstwert. Das ist was anderes. Und der ist oft kaputt. Durch die Erziehung, die wir erfahren haben. Durch die Veranlagung. Durch Dinge, die schieflaufen. Da geht es um den Selbstwert. Und da können wir natürlich als Christen ganz viel anbieten. Und die größte Botschaft, die wir anbieten können, ist, du bist geliebt von Gott. So wie du bist. Das ist unsere Antwort auf den Selbstwert. Und das kannst du von dem verwechseln. Also viele Menschen sind kaputt durch ihre Beziehungen zu den Eltern. Da kommt einfach viel von daher. Oder durch verschiedenste Umstände haben sie keinen Selbstwert mitbekommen. Und da kann natürlich Gott ganz viel sagen. Aber ich kann jetzt das nicht so umdrehen, dass ich sage, ich muss mich zuerst lieben, damit ich den anderen lieben kann. Da bin ich mit mir im Reinen und dann kann ich auch auf dieser Basis nach außen gehen. Meine Frage ist, wer von euch ist wirklich mit sich 100% im Reinen? Also so, ich bin eigentlich ein toller Busch. Eine tolle Frau, ein toller Mann. Kann man jetzt gar nichts Besseres vorstellen als mich selber. Übertreibe jetzt, gell? Also, mir geht es nicht so, wenn ich mal in den Spiegel schaue, dass es passt einfach alles. Und ich liebe mich so sehr und jetzt kann ich hinaus dem Nächsten lieben. Das ist nicht gemeint. Die Selbstliebe funktioniert von selbst, aber den Selbstwert haben wir nicht von uns selber. Das müssen wir unterscheiden. Und da ist, glaube ich, es gibt ein Lied, das ist für mich ein Horror. Ehrlich, jetzt bitte reiß meinen Kopf nicht ab. Das heißt, das Du bist Du. Das ist mein Lieblingslied. Singt es. Das ist nur meine Antipathie gegen dieses Lied. Und dann geht es um die Augenfarben. Ist auch so einzigartig. Und du bist so einzigartig. Wir sind nicht so einzigartig. Wir brauchen nicht in diesen Scheinblasen Sinn finden und Liebe, sondern wir finden die Liebe beim Herrn, dass er uns 100% angenommen hat. Wir sind nicht alle so schön und so super. Wisst ihr, das ist ja genau der Clou beim Evangelium. Dass wir geliebt sind, so wie wir sind. Und wenn der eine einen Klick hat, dann ist er von Haus aus ein ewig glücklicher Mensch und super schön oder sonst was. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr begrenzt und sehr einseitig. Und aber Gott liebt uns, so wie wir sind. Und ich muss sagen, dieser einfache Gedanke, was mir der Kraft gibt, jeden Tag, sagt sogar dich, sogar du hast jemanden, Heli, der dich liebt. Nämlich Gott. Nämlich die Person, die das ganze Universum geschaffen hat, liebt dich, Kleinen, der irgendwo herumwurlt, wie ein Wurm. Und du bist wertvoll in seinen Augen. Und da sehen wir, da holen wir den Selbstwert heraus. In gewisser Weise, das ist das, was uns glücklich macht und zufrieden macht. Und sagen, boah, mein Leben ist in der Hand des Allmächtigen. Das ist doch herrlich. Was gibt es Schöneres? Ja, und so sehen wir, dass wir auch nicht zuerst an unserem Selbstwert arbeiten müssen, damit wir überhaupt leben können. Mit dem müssen wir auch leben, dass vieles in uns zerstört ist. Nie so sein wird, wie wir es uns wünschen. Weil wir eben unvollkommen sind, durch die Sünde zerstört sind. Auf das muss ich auch nicht warten, sondern ich darf auf Basis der Gnade den anderen lieben und Gott lieben und meine eigene Unvollkommenheit darf ich auch ertragen durch das Blut Jesu. Ja, und dann sehen wir die Werte in der Liebe, wo der Herr Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Die Prioritäten in der Liebe, Gott, Menschen, Dinge, oder zuerst kommt Gott, dann kommt meine Frau, dann kommen meine Kinder, gewisse, und dann kommt alles andere. So wie wir junggläubig waren, haben wir gelernt, Gott, Gemeinde, Familie. Das war die Priorität. Manchmal bin ich noch am Zweifeln, aber prinzipiell glaube ich, es ist umgedreht, Gott, Familie, Gemeinde. Weil wir gesehen haben, wenn wir die Prioritäten verschieben und der Familie zu wenig Bedeutung geben, was ja alles passiert ist bei den Draufgängern, dann hat das schon schwere Folgen. Allerlang. Das sieht man dann. Ich habe manchen Frustrierten dann in meinem Alter, der gesagt hat, ich habe so wenig Zeit für meine Kinder genommen oder ich habe immer was wichtiger als wie meine Frau. Würde ich halt nicht mehr so sagen, sondern ich glaube, Gott ist natürlich vorne, dann die Familie, dann die Gemeinde. Und das muss gar kein Gegensatz sein. Aber so für den Alltag, für das alltägliche Familienleben, wenn ich Familie habe, müssen wir uns genügend Zeit nehmen. Sonst bitte alleine bleiben. Das sage ich so ganz direkt. Also wenn ich verheiratet bin oder das anstrebe, muss mir klar sein, wie es Paulus sagt, dass mir um viele Dinge besorgt sein werden. Wenn dann die Babys kommen, dann die Arbeit, damit genug Geld da ist und. Ist logisch, oder? Dann muss man in erster Linie dem gehorsam sein und die Zeit, was dann noch bleibt und die Ressourcen, darf man in die Gemeinde hineinstecken. Ja, wenn ich als Junge das jetzt mir selber zugehört hätte, hätte ich das nicht so akzeptiert, muss ich mal, vielleicht während der Predigt war. Aber das ist ein bisschen auch Lebenserfahrung, dass wir sehen, sehr viele Diener Gottes, die viel bewegt haben, haben auch viel Zeit in die Familie und in die Kinder hineingesteckt. Das ist kein Widerspruch. Aber Gott ist vorne. Das muss uns immer klar sein. Gott ist immer der Erste. Ein neues Gebot gebe ich euch in ganz anderer Gedanke, das kennen wir auch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das haben wir schon mal gesagt, dass die Atmosphäre in einer Gemeinde das Hauptargument ist, dass Menschen sich bekehren. Der Umgang miteinander. Und so viele, die gesagt, warum hast du dich bekehrt? so viele sagen, boah, ich habe das gesehen, da ist was anders. Ich habe das gesehen, der Umgang miteinander, da ist was anders. Also jetzt gar nicht die große Apologetik und dicke Bücher oder sonst was, sondern oft ganz einfach nur das Gefühl, dass da was anders ist, und das sollten wir in der Gemeinde vermitteln. Oder wenn jemand bei uns zu Hause ist, dass er sich am Umgang miteinander, da ist was anders. So, also 1. Korinther 15 machen wir heute nicht mehr, weil sonst wird es 12, sondern ich habe jetzt nur mehr ein paar Stellen, die ich noch vorlese, die sprechen für sich selbst, und dann sind wir am Ende. 1. Korinther 14, 1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Kapitel 14 ist genau das Kapitel, eben noch Kapitel 13, also 1. Korinther 13, haben wir jetzt erst 15 gesagt? Nein, die 13, ne?
Ha?
Okay, falsch. Immer wenn ich 1. Korinther 15 gesagt habe, habe ich 1. Korinther 13 gemeint. Und das ist so interessant, dass Paulus anschließend an 1. Korinther 13 schreibt, strebt nach der Liebe, nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und was ist das Tolle an der Weissagung, ist, dass man es verstehen kann. Man kann was mitnehmen. Ganz eine nüchterne Geschichte. Und wenn du in einer hypercharismatischen Gottesdienst bist, wo alle durcheinander reden und beten, und du hast keine Übersetzung für das Zungenreden, sage ich es einmal so, was nehme ich dann mit? Genau gar nichts. Das ist das ganze Argument in 1. Korinther 14. Strebt nach der Liebe, strebt nach den geistlichen Gaben und bitte schaut, dass man was mitnimmt aus dem Gottesdienst. Weil wenn jetzt wer in Zungen redet, über das diskutiere ich jetzt gar nicht, ob gut oder schlecht, der tut ja nur sich selber aufbauen. Was hat denn der andere davon? So ein einfaches Argument, oder? Und ich denke, das hat mich total überzeugt. Wo ich gesehen habe, Liebe bedeutet auch, dass wir dafür sorgen, dass Menschen aus dem Gottesdienst was mitnehmen. Jetzt wieder mal 1. Korinther 14 so zusammenfassen. Und das ist ganz wichtig. Wir haben Phasen gehabt in Ried, wo viele sich bekehrt haben. Und ich glaube, der Schlüssel war, dass fast immer jeder sich was mitgenommen hat vom Gottesdienst. Die Altenhausen, die Junggläubigen, die noch gar nicht bekehrt waren, immer Predigten, die ansprechend waren, wo ich mir sage, hey, da nehme ich mal was mit. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind, dass wir schauen, dass wir Gottesdienste haben, wo man was mitnimmt, wo man ermutigt wird, überführt wird, egal was für uns notwendig ist. Epheser 5,2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wandelt in Liebe, und dann sehen wir um das Vorbild von Christus, dass er sich hingegeben hat. Und da haben wir diesen Aspekt drinnen, der Hingabe des Schlachtopfers, so wie er bereit war, sich völlig aufzugeben. Und es gibt keine Liebe, ohne dass wir auch Opfer bringen. Und es gibt keine Liebe, die nichts kostet. Das geht nicht. Also wir sagen nicht, wir lieben dich, oder ah, super Predigt heute vom Heli. Und dann möchte ich lieben, ohne dass was kostet. Das geht nicht. Das beginnt in der Ehe. Irgendwer muss einmal nachgeben, oder? Warum nicht ich? Warum nicht ich? Warum bin ich nicht der Erste, der sagt, boah, es tut mir jetzt leid, dass es so unmöglich war. Und ich kann es jetzt trotzdem immer noch nicht nachvollziehen, warum du das gesagt hast. Aber, es lassen wir es einfach und gehen wir wieder weiter miteinander. Das kostet ja was, oder? Das kostet, dass ich das Ego, den Stolz, bereit bin, in den Wind zu schießen und den ersten Schritt zu gehen. Ich habe mich auch schon bei Mitarbeitern entschuldigt. Das ist mir ganz wichtig. Kann ich noch so Chef sein, wenn was ungerecht war, dann ist es und bleibt es ungerecht. Und da muss man sich entschuldigen dafür. Und sagen, tut mir leid, Und man hat oft den Eindruck, wenn man als Vorgesetzter sich entschuldigt, dass die Leute nicht bei der Tür hinausgehen, sondern hinausschweben. Weil das ist was, was in der Welt nicht gibt, oder ganz selten, wo sie Vorgesetzte entschuldigen. Und ich merke, dass das die Bindung oder das Miteinander unheimlich erleichtert. 1. Thessalonicher 3,12: Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Das sind jetzt immer diese Wünsche des Paulus, diese Gebetsanliegen. Der Herr lasse euch zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander. Philipper 1,9: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Also das ist kein Widerspruch, dass man sagt, Liebe oder Erkenntnis. Ganz im Gegenteil, je tiefer wir in der Bibel drinnen sind, desto mehr wird die Liebe zu Gott und zu den Menschen wachsen. Und Paulus betet, dass es überreich werde. Und jetzt wollen wir schließen mit Judas 1,2. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Amen. Immer noch bitten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich nicht aufgegeben hast. Die ganzen fast 40 Jahre, was ich jetzt mit dir gehen darf, 37 Jahre, bist du treu gewesen und habe ich immer deine Liebe erleben dürfen. Ich möchte dir dafür danken, dass wir Geliebte sind, Herr, und du siehst, wie viele von uns kaputt sind, keinen Selbstwert haben, vor allem dann, wenn wir jung bekehrt sind, wie viele kaputte Menschen da hereinkommen, die missbraucht worden sind oder die einfach niedergemacht worden sind ein Leben lang. Und es ist eine wunderbare Botschaft, die wir haben, dass du uns so liebst, wie wir sind, dass du uns begleitest, obwohl wir wie widerspenstige, bockige Kinder oft sein können. Wir danken dir für diese große Gnade. Und ich bete, Herr, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt. Ich bete, dass wir freudige Christen sind, die dankbar sind für die Liebe, die wir von dir bekommen haben. Für das, was du uns umgibst von allen Seiten, für das Leben, das uns, das du sinnvoll machst, Herr, das ohne dich ohne Sinn wäre. Vater, ich bete, dass die Liebe einzieht in unseren Gemeinden, in unseren Ehen, dass wir überreich, wie es da steht, zunehmen in all diesen Dingen, die wir so sehr brauchen. Barmherzigkeit, Friede, Liebe, dass es wirklich real werden darf in unserem Leben. Wir beten dich an, wir loben dich und wir preisen dich. Segne jeden Einzelnen genau, wo er steht. Wir beten auf ihren Sinn, dass du jetzt bei ihm bist. Durch deinen Geist sein Herz anrührst, Herr. Dass er einfach durch dich jetzt angerührt wird, Herr. Und dass du das segnest, Herr. Und auch wir brauchen es immer wieder neu. Die Wiederbelebung in allem zu deiner Ehre. Amen.
Für deine Botschaft. Wir singen zum Schluss noch das Lied für dein König und dazu stehen wir auf.